Heute bei «Apropos» 150 Jahre Bundesgericht. Seit 1875 wird in Lausanne Recht gesprochen. In letzter Instanz. Jedenfalls, was die Schweiz angeht. Das höchste Gericht der Schweiz beschäftigt sich dabei mit ganz unterschiedlichen Sachen. Mit renitenten Männern.
Wer dem Landgemeins Plus nicht zustimmen will, der bezügt es mit der Hand.
Mit renitenten Bierbrauer.
Während Jahren war Schweizer Bier ein Begriff. Mit einer einheitlichen Werbung und zusammengehalten vom beinahe allmächtigen Bierkartell. Trotz Auslandskonkurrenz, die Preise waren hoch, der Absatz rückläufig.
Oder mit renitenten Österreicher.
Was tun bei einem Konflikt zwischen Schweizer Gesetzen und völkerrechtlichen Verträgen? Hier gibt es in der Schweiz seit langem bewährte Regeln.
Seit 150 Jahren gibt es das Bundesgericht und seine Arbeit hat manchmal einen viel konkreteren und spürbareren Einfluss auf unser Leben, als uns das manchmal bewusst ist. Heute schauen wir bei «Apropos» zurück auf ein paar wegweisende Entscheide vom Bundesgericht. Und zwar machen wir das mit dem Quentin Schlappbach. Er ist Redakteur im Bundeshaus für die Medien. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Hallo Quentin.
Ciao Philipp.
Quentin, ich würde gerne mit ein paar Basics anfangen. Das Bundesgericht für Anfänger quasi. Warum zum Anfang ist das Bundesgericht überhaupt in Lausanne?
Die kurze Antwort ist, dass das im Bundesgerichtsgesetz Artikel 4 Absatz 1 so festgehalten ist.
Danke vielmals.
Das ist allerdings erst seit, wie gesagt, 150 Jahren so, dann ist die neue Verfassung in Kraft getreten. Und vorher hat es auch schon das Bundesgericht gegeben, also seit der Gründung des Bundesstaates 1848. Das ist aber dann hat es immer an unterschiedlichen Orten getagt. Das ist so eine Art juristischer Wanderzirkus gewesen. Und sie waren auch nicht professionelle Richter, sie waren so Milizrichter. Und auffällig oft waren das auch noch gleichzeitig gewählte Parlamentarier.
Interessant,
ja. Genau, das hat mit der Gewaltentrennung also noch nicht so geklappt. Dann. Und eben, 1874 ist die neue Verfassung in Kraft getreten und dann hat auch eine Professionalisierung stattgefunden. Und das Bundesgericht ist nachher auf Lausanne. Es ist ein bisschen ein Zeichen vor der Kohäsion, dass eben nicht alles in Bern ist oder in Zürich, sondern eben auch in der Westschweiz. Und dann hat Lausanne das Bundesgericht bekommen. Und am Anfang war es noch an einem anderen Ort gewesen, als es heute ist. Seit 1926 ist es jetzt oberhalb vom Stadtpark Mont-Repos.
Ziemlich eindrücklich, oder?
Genau, also wenn man dort war und die Treppen gesehen hat, das ist wirklich ziemlich eindrücklich.
Wie viele Fälle werden jetzt dort an diesem Bundesgericht verhandelt pro Jahr?
Ja, das kann man sehr genau sagen, weil das Bundesgericht jedes Jahr einen Jahresbericht rauslässt und dort eine sehr genaue Statistik führt. Also im letzten Jahr, im 2024, sind 7.493 Fälle beim Gericht eingegangen und 7.349 Fälle hat es auch erledigt.
Also nicht schlecht.
Ziemlich effizient, genau.
Kann jeder einfach so ans Bundesgericht gelangen?
Ja, nein, eigentlich nicht. Es gibt schon gewisse Voraussetzungen, die müssen erfüllt werden. Es ist eigentlich von diesen 7.500 Fällen werden auch recht viel einfach gar nicht eintreten. Das ist zum Beispiel auch, wenn man einen Frist verpasst hat, das ist jetzt gerade ein bisschen der simpleste Fall. Oder es gibt, wichtig ist eben auch ein rechtlich geschütztes Interesse. Und bei jedem Urteil, das Bundesgericht spricht, ist das eigentlich zuerst geht man darauf ein, ob es überhaupt berechtigt ist, dass man das Bundesgericht beruft. Und genau, es gibt nachher auch gewisse Spezialfälle, wo eben nicht das Bundesgericht die letzte Instanz ist. Zum Beispiel im Asylrecht ist das Bundesverwaltungsgericht. Oder ein Entscheid, der gerade kürzlich für Schlagzeilen gesorgt hat, ist dort die Konzession vom Radio Grischa gewesen. Der Roger Schawinski konnte nicht mehr ans Bundesgericht für Einspruch stellen. Das sind auch so gewisse Spezialfälle. Und auch wichtig ist bei vermögensrechtlichen Fällen, also das ist nachher endlich im Zivilrecht, dort gibt es auch so eine Bagatellgrenze.
Okay. Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben von einem Fall, der durch die Instanzen geht und bis am Schluss am Bundesgericht landet?
Ja, also ich war jetzt gerade kürzlich im Bundesgericht gewesen. Dort ist es um den Fall von Planted Foods gegangen. Mhm. Vielleicht die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sagen das auch etwas, das sind die Fleischersatzprodukte mit diesen auffälligen Verpackungen. Und dort ist eigentlich eben diese durch alle Instanzen gegangen. Zuerst vom Kantonsverwaltungsgericht Zürich haben sie Recht bekommen, dass sie ihre Produkte können mit Fleischbezeichnungen, also wie Chicken oder genau Gückeli, bezeichnen. Und jetzt war es eben vor Bundesgericht gewesen, und dort ist das Urteil wieder revidiert worden, also dass das eigentlich nicht möglich ist.
Und jetzt ist der Fall abgeschlossen. Ist es eigentlich sehr teuer, ans Bundesgericht zu gelangen?
Nein, also ja, das ist natürlich jetzt Ansichtssache. Es ist nicht so teuer, dass man es sich nicht leisten kann, sagen wir so. Aber es ist auch nicht gratis. Also je nach wie komplex der Fall ist, also ja, gibt man so von ein paar tausend Franken aus, aber meistens noch im einstelligen Bereich. Auch noch, plus natürlich auch noch Anwaltskosten für die Gegenpartei. Das fällt manchmal fast mehr ins Gewicht als nachher eine Gerichtskosten.
Wenn man im Radio vom Bundesgericht hört, dann heisst es häufig, das Bundesgericht hat einen Leitentscheid gefällt. Was ist der Unterschied zwischen einem Leitentscheid und einem normalen Urteil? Weil die werden ja auch gefällt am Bundesgericht.
Genau, und das ist echt die grosse Anzahl, sind normale Entscheide, wo es echt schon eine geltende Rechtspraxis gibt. Leitentscheide sind etwa so ja, 150 bis 200 pro Jahr, also nicht wahnsinnig viel. Aber dort geht es echt darum, dass sie so offene, strittige Rechtsfragen, wo es eigentlich noch keine Rechtspraxis gibt. Und es gibt auch so eine Tendenz, dass man bei den Unterinstanzen, also das sind Regionalgericht, Kantonsgericht, also die ersten beiden Instanzen, dass man sich ja, vermeidet, so wegweisende Urteile schon auf dieser Instanz zu fällen, sondern das geht nachher wirklich ans Bundesgericht. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von diesem Gericht, dass man dort so eine Praxis etabliert.
Das heisst, die ständige Auslegung vom bestehenden Recht eigentlich.
Genau.
Wie lange geht es etwa, bis ein Fall erledigt ist vom Bundesgericht?
Das ist eigentlich auch sehr unterschiedlich. Also es gibt schon in der Statistik, wo die Fälle gezählt werden, wird auch der durchschnittliche Fall gezählt, wie lange das geht. Das sind etwa 200 Tage. Wobei eben, wenn man jetzt auf einen Fall gar nicht eintreten, ist es natürlich relativ schnell erledigt. Also es geht nachher vielleicht 2-3 Wochen oder 2-3 Monate höchstens. Aber es geht dann natürlich bei einem Leitentscheid geht es viel länger. Also zum Beispiel bei Planted Food, eben bei dem Fall, den ich vorher erwähnt habe, die Beschwerde ist anfangs 23 beim Bundesgericht eingegangen. Jetzt haben wir im Mai oder im April 25 ist der Entscheid gefallen. Also da sind wir über 2 Jahre. Hm.
Du hast gesagt, vor 150 Jahren, als das Bundesgericht auf Lausanne kam, hat eine Professionalisierung stattgefunden. Die Bundesrichterinnen und Bundesrichter, die sind ständig dort. Wie viele gibt es von denen?
Es gibt 40 Richterinnen und Richter. Das ist relativ streng nach Parteienproporz verteilt. Nicht so streng nach Geschlechterproporz, also sind immer noch mehr Männer als Frauen. Ich glaube, 25 Männer und 15 Frauen. Und neben den 40 ständigen Richterinnen und Richtern gibt es noch 19 Nebenamtliche. Und die kommen echt zum Einsatz, wenn sie irgendwie krank, bei Krankheitsfällen oder wenn sie wirklich überlastet sind, was auch immer wie öfter vorkommt, wo es natürlich viele Fälle sind. Genau. Oder auch, wenn jemand muss in den Ausstand treten.
Jetzt reden wir ein bisschen über Formalien. Haben die Richter in der Mehrzahl seines Männer, hast du gesagt, Roben an?
So wie sie, nein, bei diesen Fällen, die ich war, auch nicht so in dieser Erinnerung hatte, nein.
In diesem Fall auch keine Perücke?
Das ganz sicher nicht, nein. Also es ist schon recht förmlich, vielleicht eben, wenn man dort reinkommt. Es ist zum Beispiel so eine Tradition, ist, dass man, sobald die Richterinnen und Richter den Saal betreten, müssen alle im Saal aufstehen.
Wie früher in der Schule.
Genau, und man wird auch dazu aufgefordert. Und wenn man zum Beispiel nachher auch, wenn sie wieder rausgehen, wird man dazu aufgefordert und wieder aufzustehen, wenn sie den Saal verlassen. Und wenn die es nicht mitbekommen, die werden dann noch ein zweites Mal aufgefordert. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie etwas in den Computer tippen und es gar nicht mitbekommen haben, dass sie aufstehen müssen. Genau, das ist also, dort wird recht streng drauf geschaut.
Und das schon seit 150 Jahren. Du hast zum Jubiläum ein paar grosse Entscheide herausgesucht, und zwar Entscheide, die in die Geschichte eingegangen sind. Ich würde jetzt gerne ein paar von denen mit dir anschauen und anfangen möchte ich mit dem berühmtesten.
Wer dem Landgemeinsbeschluss nicht zustimmen will, der bezügt es mit der Hand. Zweite Mehr ist grösser denn ihr, vollständig ist abgelehnt.
Schließlich kommt auch das letzte männliche Bollwerk zu Fall. Nach einer Klage von 4 Appenzellerinnen zwingt das Bundesgericht ihren Heimatkanton zur Verfassungsänderung. Am 27. November 1990 erhalten die Frauen Innerrodens endlich ihre vollumfassenden politischen Rechte.
Der Frauenstimmrechtsentscheid ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Urteile vom Bundesgericht. Um was ist es gegangen?
Genau, das war 1990. Da hat die Appenzeller Landsgemeinde, also Appenzell Innerrhoden, hat zum dritten Mal entschieden, ob man den Frauen doch jetzt auch ein Stimmrecht auf Kantonsebene geben soll. Und zum dritten Mal haben es die Männer abgelehnt.
Nachdem 20 Jahre früher eingeführt worden ist auf nationaler
Ebene. Genau. Und was eben noch wichtig ist, dass 1981 hat man eben auch noch die Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesverfassung festgehalten. Und auf das eben hat man nachher, hat jemand, glaube ich, ist eine Einzelperson gewesen, wo ich dagegen geklagt hat, gegen den Entscheid von der Landsgemeinde, und hat nachher vor Bundesgericht nachher eben Recht bekommen, dass die Diskriminierung eigentlich nicht mehr rechtens ist.
Schon Appenzellerin gewesen, die nachher aber nicht mehr im Kanton gewohnt hat.
Genau, das ist auch, genau, das kann man sich vorstellen.
Kann denn das Bundesgericht das souverän so überstimmen, wie es damals gemacht hat, im Appenzell?
Ja, weil eigentlich eben Bundesrecht steht über Kantonsrecht. Es ist eben nicht so, dass jeder Kanton, jede Gemeinde quasi auf seine Gemeindegrenze oder Kantonsgrenze kann machen, was es will. Und genau darum war das eigentlich ein folgerichtiger Entscheid. Ja.
Hätten die Innerrhöder irgendeine Möglichkeit gehabt, weiter zu klagen?
Ja, nein, rechtlich auch nicht. Die einzige Möglichkeit wäre quasi, eine Unabhängigkeit zu erklären oder irgendwie aus der Eidgenossenschaft auftreten. Wobei auch da ist wichtig, es gibt keine rechtliche Grundlage, das zu machen. Eigentlich. Also rein rechtlich nicht, das ist klar. Die Frage stellt sich jetzt in anderen Ländern. Was ist eigentlich, wenn eine Regierung das Gerichtsurteil nicht befolgt?
Gibt es ja durchaus.
Gibt es, soll es geben, genau. In der Schweiz ist das zum Glück irgendwie nie ein Thema gewesen. Also die hätten es einfach müssen akzeptieren. Klar, irgendwie, man kann sich vorstellen, ist, wenn eigentlich die Frauen auch echt davon gelaufen. Aber genau, das hat nachher, also mittlerweile, das hat der Entscheid akzeptiert und genau.
Heute dürfen auch Innerrödlerinnen abstimmen. Wenn wir es schon von demokratischen Entscheidungen haben, das Bundesgericht kann auch Abstimmungen annullieren. Allerdings kommt das recht selten vor.
Der Bundesrat hat die Bevölkerung falsch informiert. Das sagt nicht irgendeine Partei, sondern das Bundesgericht. Der Entscheid der höchsten Schweizer Richter ist historisch. Das erste Mal in der Schweizer Geschichte wird eine Abstimmung annulliert.
Konkret genau, national ist es nur einmal vorgekommen, bei der Heiratsstrafe 2019, das war also recht kürzlich. Kantonal ist es ein bisschen häufiger der Fall.
Was ist denn bei der Heiratsstrafe falsch gelaufen?
Dort ist eigentlich, hat der Bundesrat kommt immer das Abstimmungsbüchli, und dort tut eigentlich der Bundesrat darüber orientieren, um was es genau geht. Und dort ist es eben darum gegangen, dass er falsche Informationen hat veröffentlicht. Konkret ist es darum gegangen, wie viel ein Paar eigentlich betroffen wären.
Und es wären viel mehr gewesen als das.
Genau, das ist jetzt nicht ganz im Kopf, aber es waren etwa 5-6 Mal mehr betroffen gewesen, als der Bundesrat dann behauptet hat.
Das ist auch eine Art Leitentscheid, oder? Weil man kann sagen, wenn in Zukunft etwas richtig falsch ist im Bundesbüchlein, hat man eine gewisse Chance, dass eine Abstimmung wiederholt werden könnte.
Genau, es hat ja jetzt kürzlich auch wieder einen Entscheid gegeben zu der AHV-Abstimmung, aber dort hat man dann das Bundesgericht gesagt, ja, nein, das ist jetzt, dort war die Schwelle noch nie erreicht gewesen, wie dann bei der Heiratsstrafe.
Du sagst, kantonal ist das schon ein bisschen häufiger vorgekommen. Hast du mir auch ein Beispiel dafür?
Genau, und hier ist es echt darum gegangen, das ist für mich als Berner ein bisschen peinlicher Entscheid. In den 80er Jahren hat das Laufental, du kennst es viel besser nicht mehr an, oder?
Gehört zu uns, ja.
Genau,
gehört. Quentin.
Ja, hat darüber abgestimmt, ob sie vom Kanton Bern in Kanton Basel-Land wechseln wollen. Und es ist dann knapp abgelehnt worden. Und nachher, im Jahr darauf, ist die Berner Finanzaffäre geplatzt. Und dort ist nachher herausgekommen, dass die Berner Regierung eigentlich so über eine obskure Lotteriefoto irgendwie hat Geld in den Abstimmungskampf gesteckt.
Und ziemlich viel, oder?
Ja, den Benalbetrag wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist nachher das Bundesgericht zum Schluss gekommen, dass die Abstimmung eigentlich jetzt für ungültig erklärt. Dann haben wir noch das zweite Mal darüber abgestimmt. Und genau, seither sind die Laufentaler, haben die uns auch verloren. Die sind jetzt im Kanton Basel-Land.
Mhm. Ich nehme diese Entschuldigung an, Quentin.
Ja.
Frauenstimmrecht, Heiratsstrafe, das Laufental, das sind alles Beispiele, wo das Bundesgericht die politische Handhabung oder das politische System beeinflusst. Und trotzdem ist es kein Verfassungsgericht, wie es eins in Deutschland gibt zum Beispiel. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Gericht, zwischen einem Verfassungsgericht und einem Bundesgericht?
Genau, das Bundesgericht prüft keine Bundesgesetze. Das Bundesgesetz und das Völkerrecht sind für das Bundesgericht massgebend. Das ist auch so in der Bundesverfassung festgehalten. Und darum darf sie eigentlich Bundesgesetz, also Grundgericht darf nicht Bundesgesetz auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen, sondern sie muss sie einfach anwenden, selbst wenn sie irgendwie ein zweifelhaft, sie zweifelhaft erscheinen. Und das Bundesverfassungsgericht in Deutschland macht eben genau das. Also sie tut Bundesgesetz auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen.
Okay. Wir gehen von politischen Entscheid zu recht handfesten Urteilen über.
Schweizer Bier. Während Jahren war Schweizer Bier ein Begriff. Mit einer einheitlichen Werbung und zusammengehalten vom beinahe allmächtigen Bierkartell.
Das Bundesgericht hat in den 70er und 80er Jahren das Bierkartell erledigt. Für all die, die heute zuhören und nur noch Hazy Pale, Craft, Lager trinken, was ist das gewesen, das Bierkartell in der Schweiz?
Ja, das ist echt so eine Art Vereinbarung zwischen den grossen Schweizer Brauereien. Also es waren fast alle dabei gewesen, muss man sagen. Und das Bierkartell hat zwischen 1935 und 1991 das bestanden. Und eben, wie der Name Kartell sagt, man hat echt den Markt so regional aufgeteilt, Preisabsprachen, eben so Mindestpreise haben wir zum Beispiel festgesetzt. Und was eben erstaunlich ist, rechtlich ist, hat es eigentlich kein Kartellverbot gegeben oder so. Und es ist auch, also Initiativen ist dann mal 1958 extrem deutlich gescheitert. Also man hat die Bevölkerung auch gefunden, mal, das ist echt noch gut, wenn man sich da ein bisschen abspricht. Also es hat echt wenig Widerstand gegeben. Der Widerstand ist dann vor allem vom Discounter Denner gekommen. Die haben sich eigentlich eben nicht an die Preisabsprachen halten und sind dann mit diversen Liefersperren von diesen Brauereien belegt worden. Und gegen das haben sie dann eben geklagt. Und es ist eben noch wichtig, genau, das Bundesgericht hat eigentlich zweimal den Brauereien Recht gegeben. Und dann in den 80er Jahren, 1986, gab man denen einen damaligen Entscheid vom Kantonsgericht Zürich, hat man gesagt, nein, da muss man geprüft werden, weil sich einfach die Rahmenbedingungen geändert haben. Und das ist echt so ein bisschen, das, so ein bisschen das Ende von diesem Bierkartell eingeläutet. Also 1988 ist dann mal Gardinal, die grosse Brauerei, die ist dann austreten und genau, dann ist es irgendwann ein bisschen in sich zerflogen.
Dann hat er auch mit einem eigenen Bier gegen das Bierkartell gekämpft, oder?
Genau, die haben dann über die Brauerei Lupo, hat die, glaube ich, geheissen, haben die so ein Bier, so eine Eigenmarke. Und sie haben dann noch mit dem Wilhelm Tell dafür geworben. Und quasi eben, dass die Brauereien sind die neuen Gesslers und eben, man soll sich da quasi auf den Widerstand berufen.
Eine Flasche grosses Tellbier für 60 Grad. Hast du mal eins gehabt?
Irgendwie Tell, ist das nicht eine Eigenmarke von Coop mittlerweile? Also in meiner Jugend habe ich sicher mal irgendwie so ein Tell-Bier getrunken, aber das ist jetzt keine bleibende Erinnerung.
Handfest ist es über die Schubert-Praxis. Das klingt jetzt relativ komplex. Um was geht es dort?
Genau, der Ernst Schubert, das ist ein Österreicher, der sich in Brissago hat niedergelassen, also am Lago Maggiore. Schöne Lage für all die, die schon mal dort waren. Und der hatte schon ein Anwesen gehabt und hat nachher das Nachbaranwesen wollen kaufen. Das hat er einen Amerikanerin gehört. Nachher hat er aber gemeint, und der Kanton Tessin hat ihm den Kauf verwehrt, mit Verweis auf die heutige Lex Koller, also dass man eigentlich nicht mehr als ein Grundstück darf in der Schweiz als Ausländer besitzen. Und der Ernst Schubert hat nachher mit Verweis auf einen Staatsvertrag zwischen der Schweiz und dem damaligen Österreich-Ungarn, das ist noch also 1875 ist das gewesen, hat sich auf den berufen und dort ist eben festgehalten, dass Schweizer und Österreicher einander nicht dürfen diskriminieren beim Liegenschaftskauf. Und das Bundesgericht hat nachher eben festgehalten, dass die Lex Koller über dem völkerrechtlichen Vertrag steht. Und eigentlich so im Grundsatz, dass neue Bundesgesetz ältere Völkerrechts- oder Staatsverträge eigentlich über dem stehen. Und das nennt man eben die sogenannte Schubert-Praxis.
Gilt aber heute so nicht mehr, oder?
Nein, die ist nachher ein bisschen aufgeweicht worden. Respektive, eben, wir haben mal irgendwann festgehalten, dass neue völkerrechtliche Verträge über dem Bundesgesetz stehen. Das ist dann konkret, ich glaube 1999 hat es ein Urteil gehabt, das sogenannte PKK-Urteil. Ein Lebensorganismus quasi, der immer wieder neu justiert wird. es gibt sicher gewisse Traditionen, eben das mit dem Aufstand, so, das wird auch noch in 150 Jahren immer noch so sein. So, die grossen Baustellen, die haben wir immer noch, es würde jetzt vielleicht ein Fass öffnen, aber zum Beispiel aber die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo Bundesrichter im regelmäßigen Abstand müssen gewählt werden. Sie müssen auch den Parteien relativ hohe jährliche Abgeltungen oder wie so eine Art Parteisteuer gibt es in der Schweiz. Das ist relativ umstritten. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal wieder das Thema wird werden. Jetzt läuft gerade wieder so eine Revision von dem eingangs erwähnten Bundesgerichtsgesetz. Dort sind die grossen Brücke sind kein Thema, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal wieder der Fall sein wird.
Bei diesen Urteilen spürt man denn, was für eine Partei ein Richter hat?
Ja, es ist ja so, dass das Gericht meistens, zum Beispiel jetzt bei dem Pendel Food Hotel, es sind 5 Richter, die sind natürlich von allen verschiedenen Parteien. Es hat vielleicht schon ein bisschen einen Einfluss. Manchmal denkt man schon, es ist klar, oder irgendwie ein SVPler legt das Recht vielleicht ein bisschen konservativer aus, jetzt als vielleicht jemand, der von der SP nominiert wurde. Aber das gleicht sich eigentlich aus.
Für den Umstand, dass das Bundesgericht mit seinen Entscheidungen einen recht grossen Einfluss auf unser Leben hat, sollten wir ziemlich selten darüber reden, oder nicht?
Ja, das stimmt sicher. Also eben Gerichtsentscheide haben einen grossen Einfluss, vor allem die es nachher persönlich tangiert. Für viele, es ist auch eine sehr komplexe Materie, ist auch sehr kompliziert zum Teil, oder? Dass die Rechtsprechung, das hat vielleicht einen Einfluss, aber genau, wenn man mal persönlich irgendwie tangiert ist, dann merkt man, was für einen Einfluss ein Gericht und ein spezielles Bundesgericht hat.
Danke, Quentin.
Danke dir.
Der Text von Quentin Schlappbach mit entscheidenden Urteilen aus 150 Jahren Bundesgerichtsgeschichte würde ich sehr gerne anhängen im Episodenbeschreib. Die Folge von «Apropos» hat Mirja Gabatul produziert und wir hören uns morgen wieder. Oder vielleicht sehen, weil wir sind ja am 2. im Eurovision Village in Basel, wo wir live «Apropos» aufzeichnen zum ESC. Wenn ihr Zeit habt und in Basel seid, kommt doch vorbei. Bis dann. Ciao zusammen.